Lebenshilfe.
Und zu dieser Lebenshilfe-Sendung heiße ich ganz herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt euch Cornelia Rebholz. Vielleicht habt ihr auch schon manchmal zu hören bekommen, jetzt sei doch nicht so empfindlich, oder? Also jetzt tust du wirklich übertrieben, sei nicht so eine Mimose, du machst aus einer Mucke einen Elefant. Ja, Empfindlichkeit wird in unserer Gesellschaft oft negativ bewertet, aber eigentlich, und das ist auch das Ziel von dieser Sendung, ist Hochsensibilität auch eine Gabe, die zum Segen kann werden für das Umfeld und für einen selber. Man muss einfach den richtigen Umgang mit diesem Geschenk können finden. Akzeptieren, dass man aus einem anderen Holz geschnitzt ist, ist ja schon mal der Anfang und die Schönheit daran zu sehen und auch versuchen, damit lernen zu leben. Das ist das Thema der heutigen Sendung und wir freuen uns sehr, dass Andrea Signer Plus ist hier zu uns ins Studio gekommen. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und sie hat eine eigene Praxis in Grossachstetten im Emmental. Ja, herzlich willkommen, Andrea Signer.
Guten Morgen.
Ich habe gelesen, es sind etwa 15-20% von Menschen, die unter Hochsensibilität leiden. Also leiden kann man eigentlich zwar nicht sagen, oder was das betrifft, das ist eigentlich noch eine grosse Anzahl. Wie kann man das definieren? Ist das eine Krankheit oder eine Diagnose?
Ja, bevor ich diese Frage beantworte, würde ich gerne noch ein bisschen weiter vorne anfangen, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass wir uns auch Gedanken machen, was ist überhaupt Sensibilität? Also bevor wir über Hochsensibilität reden. Was ja sehr herausfordernd ist für uns alle, ist, dass wir Menschen Individuen sind, dass wir alle unsere Eigenart haben und das wirkt für andere dann manchmal ein bisschen eigenartig, wo wir ja Mühe haben, dass andere so anders sind und ich glaube, das ist ganz ein wichtiges Thema für jeden von uns, unabhängig, ob hochsensibel oder nicht, dass wir herausgefordert sind, ein Leben lang uns selber lernen anzunehmen und aber auch andere anzunehmen, also die Selbst- und Nächstenliebe, wo auch von Gott her ja eigentlich eine Einladung wäre oder ein Auftrag. Ich glaube, das ist ein wichtiges Geheimnis. Und wenn wir uns mit Hochsensibilität auseinandersetzen, dann geht es eben darum, wie mal zu überlegen, was ist denn überhaupt Sensibilität? Wenn man würde jetzt da irgendwo auf der Straße eine Umfrage machen, dann würden wahrscheinlich die meisten Leute von einer Feinfühligkeit oder von Einfühlungsvermögen reden, wenn man nach der Definition von Sensibilität fragt. Das ist so ein bisschen die soziale Dimension, die durchaus ihre Berechtigung hat. Aber wenn wir vom Wort her ursprünglich schauen, Sensus, das ist latinisch, das bedeutet eigentlich Empfindung oder Gefühl, Sinneseindruck, Sinneswahrnehmung. Und darum kann man eigentlich sagen, dass Sensibilität nichts anderes bedeutet, als dass wir ganz viele Reize wahrnehmen und dann auch verarbeiten. Das passiert über unsere Sinne. Das ist etwas, das uns so vertraut ist, dass wir das manchmal gar nicht so realisieren, was das echt für ein Wunder ist. Wir haben Augen, wir haben Ohren, Nase, Zunge und Haut. Das sind alles Kanäle, wo wir Reize, Impulse können wahrnehmen und wo nachher die in unserem Nervensystem verarbeitet werden. Es gibt äußere Reize, wie zum Beispiel, wenn man den Wind spürt auf der Haut oder Chili auf der Zunge. Aber es gibt auch innere Reize, die wir alle kennen, dass wir zum Beispiel merken, dass wir aufs WC müssen oder dass wir Hunger haben. Und entsprechend ist die Sensibilität, die jeder Mensch damit ausgestattet ist, ganz eine wichtige ja, Überlebenshilfe. Es ist eine Informationsquelle, die uns Orientierung und Schutz gibt und die uns auch in dem Sinn wie ein Wegweiser ist, uns veranlasst, zum Reagieren und zum Handeln. Und es gibt aber in dem Zusammenhang dann individuelle Unterschiede. Es sind nicht, eben nicht alle Menschen gleich sensibel. Das macht es manchmal ein bisschen herausfordernd. Ihr habt es jetzt vorhin schon gesagt, 15-20%. Das ist effektiv die Zahl, wo man davon ausgeht in der Forschung. Das ist ein Thema, das man schon länger auch beforscht, das Thema Hochsensibilität. Angefangen hat es schon relativ früh, also um 1900 herum, hat ein Wissenschaftler, der Ivan Pavlov, wo man vielleicht kennt von diesen Hundeexperimenten, von der klassischen Konditionierung, der hat ein Lärmexperiment gemacht und hat wie geschaut, wie viel mag es leiden, bis die Leute sozusagen die Schmerzgrenze erreichen, bei Geräusch, also bei Lärm. Und er hat herausgefunden, dass eben 15-20% die Belastungsgrenze sehr schnell erreicht haben und die übrigen 80-85% wie länger das ausgehalten haben. Und er hat damals, eigentlich auch nicht, dass er es gemerkt hat, wie die Hochsensibilität als solches schon abbildet. Und später dann ist dann die Elaine Aron dazugekommen, die hat Mitte der 90er Jahre zu dem Thema geforscht und hat eben ähnliche Zahlen gefunden.
Kann man sagen, sie nehmen die Reize einfach stärker wahr?
Es sind zwei Dimensionen, die da drin hineinspielen. Das eine ist, dass eine intensivere Reizwahrnehmung ist. Das ist das, was wir jetzt gerade angesprochen haben. Weil Wahrnehmen ist ja immer ein Filterprozess. Also das ist ganz wichtig, dass wir können ausfiltern, wenn wir alles, was auf uns einströmt an Reizen, ungefiltert würden, immer aufnehmen und verarbeiten, dann wären wir in einem Totalchaos. Das wäre eine Riesenüberforderung. Und der Reizfilter, den wir haben, der entscheidet eigentlich darüber, was ist relevant, was ist wichtig für mich. Also wenn ich jetzt hier in der Sendung gespannt bin, was die nächste Frage ist und ob ich die Antwort weiss, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gross, dass ich irgendwelche Hintergrundgeräusche kann ausblenden kann oder dass ich mir auch keine Gedanken mache, was ich zum Mittag koche. Ich bin fokussiert. Das heisst, meine Wahrnehmung ist wie geschützt. Es gibt einen Filter. Und unwichtige Informationen werden ausblendet. Das ist einerseits eine Hilfe eben zum Fokussieren, aber es ist auch ein Schutz, dass wir nicht überflutet werden. Und bei den hochsensiblen Menschen ist dieser Filter eben schwächer, der ist weniger ausgeprägt. Und darum geht man davon aus, dass bei der Hochsensibilität eine hohe Reizempfänglichkeit oder man könnte auch sagen, eine Reizoffenheit da ist. Das heisst, es kommt wie mehr rein als bei Leuten, die nicht hochsensibel sind. Das ist so die eine Dimension, die Wahrnehmung, was reinkommt. Und das andere ist nachher, dass Hochsensible auch intensiver verarbeiten. Das ist das, was nachher im Nervensystem abgeht, dass Reize verarbeitet werden. Und dort hat man einfach auch gesehen in der Forschung, dass das bei Hochsensiblen eben intensiver ist, dass sie tiefer verarbeiten und dass sie entsprechend auch heftigere Reaktionen haben. Also es kann zum Beispiel sich zeigen, wenn jemand beispielsweise im Zug unterwegs war, dann ist schon mal ein Thema, dass ganz viele Sachen wahrgenommen werden. Aber das wäre die Wahrnehmung. Also, dass man sieht, dass das Wasser draussen im Fluss, der vorbeirauscht, sehr hoch ist. Man nimmt vielleicht wahr, dass weiter vorne ein Hund ist, der sabbert und das gruset einem. Oder man hat hinten dran noch Jugendliche, die laut Musik hören. Und dann ist es vielleicht noch heiss oder die Maske ist unangenehm im Moment. Also, das sind ganz viele Reize, die dann einströmen können. Und die tiefere Verarbeitung kann sich zum Beispiel so zeigen, dass wenn jemand im Zug hockt und jemand anders am Handy seine halbe Lebensgeschichte erzählt, dass die Person nachher im Nachhinein wie merkt, das geht ihr nachher. Es ist wie eben nicht nur oberflächlich hat sie sich berührt, sondern es ist tiefer gegangen, es ist tiefer verarbeitet. Und dann kann nachher im Verlauf eines Tages können einfach ganz viele Sachen bleiben haften. Und das macht es eben dann auch anstrengend. Es kann zu einer Überreiztheit führen. Und je nachdem mal zu gereizten Reaktionen.
Also spannend finde ich, dass es das auch im Tierreich gibt.
Ja, das habe ich auch sehr spannend gefunden. Das habe ich nicht gewusst. Ich bin nicht wirklich à jour mit der Tierforschung. Aber das gibt offenbar Tierpopulationen. Das ist auch untersucht worden, wo man gesehen hat, dass auch dort etwa 20% der Tiere man kann fast, also es ist ein bisschen lustig, wenn man von Hochsensibilität redet, wobei es gibt sicher jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, ja, das ist auf jeden Fall so, meine Katze, das passt gut zu ihr, das kann gut sein, aber die Tatsache ist, dass in Tierpopulationen effektiv ein Anteil sich finden wo man, wie sieht, in einer Herde, die sind wachsamer auf Gefahren oder die sind auch elementar wichtig bei der Suche nach Wasserstellen. Also es sind wie so die Leaders, die nachher die anführen, weil sie eben wie ein Gespür haben. Und dort scheint sogar im Tierreich Unterschiede zu geben. Und da sieht man auch, dass das einen Nutzen hat, natürlich für die ganze Herde dann.
Ja, da sind wir auch beim Thema, wo wir dann auch noch weiter hören, was es dann auch für positive Seiten eben hat. Darum gibt es ja auch bei den Tieren, es hat einen Sinn. Aber jetzt zuerst möchte ich auch noch nachfragen, also was heisst das konkret, wenn ich jetzt mich selber testen möchte, ob ich sensibel, hochsensibel bin und in die Kategorie würde gehören. Wenn ich zum Beispiel einen Kaffee trinke und ich dann sofort die Wirkung spüre oder beim Alkohol zum Beispiel gar nichts verträge, kann das schon ein Aufschluss sein, dass ich vielleicht aber hochsensibel bin?
Ja, das war ja vorhin auch noch eine Frage, ist denn Hochsensibilität eine Diagnose, ist es eine Krankheit? Vielleicht muss ich auf das auch noch zurückkommen, weil das ist mir ein Anliegen. Hochsensibilität ist nicht eine Diagnose, es ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal. Oder man könnte auch sagen, es ist einfach eine bestimmte Beschaffenheit vom Hirn, vom Nervensystem sozusagen. Ähnlich wie man Links- und Rechtshändigkeit kennt oder dass da Leute eine Haut haben, die sehr empfindlich reagiert auf die Sonne und andere werden wunderbar braun, ist es auch so mit dieser Fähigkeit zum Wahrnehmen und Verarbeiten, die kann unterschiedlich sein. Und Hochsensibilität ist angeboren, aber man redet nicht von einer Diagnose und es ist auch nicht eine Krankheit, es ist nicht eine psychische Störung oder so, sondern es ist einfach mehr ein Persönlichkeitsmerkmal, eine Art und Weise von Verarbeitung, eine Art und Weise vom Umgang mit der Welt und ihren Reizen, kann man vielleicht sagen. Und was ihr jetzt angesprochen habt, das kann tatsächlich, können das Hinweise sein. Also das sieht man sehr häufig, dass hochsensible Menschen wie eben auch von allem ein bisschen weniger brauchen oder weniger verleiden. Also das heisst, wenn ich mit Klienten unterwegs bin, die beispielsweise im Rahmen von einer Depression ein Medikament, ein Antidepressivum brauchen, ist es immer wieder eine praktische Beobachtung, dass Hochsensible oft mit kleineren Dosierungen zu Schlag kommen oder dort schon eine Wirkung haben, wo andere eine höhere Dosierung brauchen. Und das ist manchmal auch gar nicht so einfach, weil Hausärzte nachher ja, wie das Gefühl haben, ja, das ist nur Placebo-Effekt und das kann gar nicht sein. Es ist zu tief von der Dosierung her. Und dort tue ich auch sehr ermutigen, dass Leute sich selber auch ernst nehmen. Und das Gleiche gilt für eben Kaffee oder für Alkohol, dass man wie einfach auch da schneller, heftiger reagiert und entsprechend darf Sorge tragen. Das ist ein Hinweis. Es gibt aber auch noch andere Hinweise auf Hochsensibilität. Ein Aspekt, der ganz fest dazugehört, ist, man sagt dem, eine schmale Komfortzone. Das heisst, wir alle haben eigentlich so wie einen Wohlfühlbereich, wo wir uns drinnen eben, wo wir wohl sind und wo wir als angenehm empfinden. Ein Bereich zwischen Über- und Unterforderung. Also die wenigsten Leute haben gerne Langeweile und sind nicht gerne unterfordert. Und auch die wenigsten Leute haben gerne Überforderung. Also wir versuchen, uns dort einzurichten. Und bei Hochsensiblen ist das oft eine kleine Gratwanderung. Es ist eine schmale Komfortzone. Also der Bereich, wo Hochsensible wirklich 100% wohl sind, der ist schmäler als bei anderen Personen, die nicht so sensibel sind. Ein weiterer Hinweis, das habe ich schon erwähnt, ist das intensive Erleben. Das hat damit zu tun mit dieser tiefen Verarbeitung. Das heisst, es ist oft eine starke, hohe Emotionalität da. Das ist manchmal schwierig und manchmal auch wahnsinnig schön. Es kann auch tiefe Betroffenheit sein, dass man eben gut mitfühlen kann mit anderen, dass einem Geschichten nicht kalt lässt. Aber zum Beispiel auch eine hohe Genussfähigkeit, also dass man eben ein Äpfelglasse im heissen Sommer so geniessen kann wie andere dann eben vielleicht nicht. Ein weiterer Aspekt ist die schnelle Überreizbarkeit. Das ist ein kleiner Nachteil. Das haben wir schon angeschaut. Wenn viele Reize reinkommen, dann kann es schnell auch zu viel sein. Und das kann dann gekoppelt sein mit so einer Anspannung oder Nervosität, Stress. Dort braucht es oft nachher auch gute Regenerationsphasen oder auch immer wieder Schutz, dass man gut umgehen kann mit den vielen Reizen, die wir ja haben. Also in unserer Gesellschaft und in unserer Zeit ist die Reizflut wirklich immens. Ein weiterer Aspekt ist noch das lange Nachhallen. Auch das beschreiben Hochsensible regelmässig. Das ist das, was ich vorher gemeint habe, wenn man im Zug etwas aufschnappt, dass einem das noch beschäftigt. Aber es kann auch sein, dass man vielleicht ein E-Mail bekommen hat oder einen Brief. Und es ist dort ein kleiner Nebensatz, der einem verunsichert oder wo man sich vielleicht angegriffen fühlt oder wo Sorge auslöst. Und dann kann es sein, dass der kleine Satz oder ein Wort den ganzen Tag immer wieder auftaucht und sich bemerkbar macht. Und das ist vielleicht bei jemand anderem auch, dass es nochmal kommt. Aber wenn jemand hochsensibel ist, dann ist es oft ein Wiederholen. Und es kann so eine Unruhe auch mit sich bringen, ein Gedankenkreisen, eine gewisse Erschöpfung. Auf der anderen Seite kann es eben auch ein gutes Gedächtnis sein, wo nachher auch schöne Erinnerungen lang erinnert werden. Und der letzte Aspekt, den ich vielleicht noch heute erwähne, als Hinweis auf Hochsensibilität, ist so eine Neigung oder ein Wunsch nach Harmonie und auch Schönheit. Also Hochsensible würde ich jetzt aus meiner Warte heraus so als Wahrheitssucher beschreiben, als Leute, die auch ganz viel Wert auf Gerechtigkeit legen. Es sind oft auch Weltverbesserer, also Leute, die sich wirklich engagieren. Das ist vielleicht auch noch so ein Aspekt, der bei Hochsensiblen besonders ausgeprägt ist. Was aber nicht heisst, dass jede hochsensible Person so ein Gerechtigkeitsempfinden zwingend muss haben. Und es heisst ja auch nicht, dass nicht Hochsensible das nicht hätten. Also dort ist auch ganz wichtig zu wissen, es ist immer individuell. Wir können nicht einfach so Kategorien machen.
Kategorien machen ist immer schwierig. Aber dir, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt jetzt während der ganzen Sendung auch Zeit, um Fragen zu stellen, entweder in die Sendung anzuläuten oder aber auch das WhatsApp zu schicken auf 079 46 99 44 und live in die Sendung wäre es dann 043 501 22 22. Wir wollen ja noch ein bisschen darüber reden, wie man jetzt damit umgehen kann. Andrea Signer hat es angesprochen, aber die Merkmale, dass man schnell überfordert ist mit diesen vielen Reizen, die in einem reingehen und dass eine schmale Komfortzone ist, aber eben auch viel Schönes darf intensiver erleben, wie man da damit umgeht. Und vielleicht noch eine letzte Frage vor der Musikpause, Andrea Signer. Wir haben eben ja die verschiedenen Sinne, Zunge, Ohren, Haut. Gibt es denn auch verschiedene Typen von Sensibilität, also dass man da irgendwie änder von dem Sinnesorgan mehr Reiz übernimmt oder wie sieht das aus?
Also das ist auch so, dass also da eine Variabilität gibt, eine Individualität, dass nicht jeder gleich reagiert und nicht jedes Sinnesorgan gleich ausgeprägt muss sein. Man tut gerne auch noch so Gruppen von Hochsensibilität unterscheiden, wo nachher alle die Sinne eine Gruppe wären. Also es gibt Leute, die vor allem eben sinnhaft eine Hochsensibilität haben. Da gibt es andere, die vor allem zum Beispiel auf soziale Fertigkeiten sehr sensibel sind. Also dort gibt es schon auch noch so Nuancen und Differenzen. Oder wie Schwerpunkte, könnte man sagen, in welcher Richtung, dass man vor allem die Ausprägung hat, vom Können gut wahrnehmen und euch verarbeiten.
Wir hören der Psalm 139, Herr, du kennst mich bis auf den Grund.
Mich bis auf den Grund, was ich auch denke, ist dir kund. Und ob ich sitze oder ob ich stehe, wachsam die Augen, die mich sehen. Kostbar und so groß, deine Gedanken, oh mein Gott, wollt ich sie zählen, sie wären mehr, zahlreicher noch als Sand am Meer. Lass mich gehen, wo leitest, der du mich auf jedem Weg begleitest. Lass mich gehen, wohin du mich leitest.
aus einem anderen Holz geschnitzt sein, mit Hochsensibilität lernen zu leben. Das ist unser heutiges Thema in der Lebenshilfsendung mit der Andrea Siegner. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und haben wir jetzt noch ein bisschen mehr darüber erfahren, dass es eigentlich eben keine Krankheit ist, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal, dass man da das Nervensystem einen anderen Filter hat und Sachen auch intensiver verarbeitet. Und jetzt wollen wir da im nächsten Teil auch damit uns beschäftigen, wie man dann damit kann leben kann. Dass man das Gute daran kann rausbringen, dass man da auch sagen darf sein für andere, für sich selber. Und wie man aber auch eben mit den Nachteilen, dass man da eine engere, schnellere Komfortzone hat zum Beispiel, oder schneller eben müde wird oder in vielen Reizen, wie man da damit am besten lebt. Andrea Siegner.
Ja, um das Thema einleiten, würde ich gerne ein Zitat vorwegnehmen. Und zwar von Theodor Fontan. Er war Schriftsteller und Apotheker. Und er hat mal gesagt, man muss sein Leben aus dem Holz schnitzen, das man hat, und wenn es krumm und knorrig wäre. Das Zitat gefällt mir sehr gut, weil ich das Gefühl habe, es hat ein riesiges Geheimnis in dieser Thematik. Ich glaube, wir sind alle sehr herausgefordert, ganz unabhängig, ob wir hochsensibel sind oder nicht. Wir sind alle herausgefordert, damit mit uns klarzukommen und mit unserer, wenn man dem so sagen, mit unserer Hölzigkeit, eben mit dem Holz, wo wir daraus geschnitzt sind. Übrigens ja von höchster Stelle geschnitzt. Also wenn wir davon ausgehen, dass Gott uns so gemacht hat, wie wir es vorhin auch in dem Psalm 139 gehört haben, eigentlich eine riesen Chance, und gleich fällt es uns manchmal so schwer, uns selber anzunehmen in der Art und Weise, wie wir sind. Gerade eben auch, wenn es krumme oder knorrige Aspekte gibt. Ich finde, im Zusammenhang mit dem, wie damit umgehen, ist mir etwas ganz wichtig geworden aus einem Buch von Martin Schleske. Der Klang heisst das Buch. Er ist Geigenbauer. Er hat dort eine Metapher gebraucht, die für mich ganz tief berührend war und wo ich gemerkt habe, es passt so gut auch in meine psychotherapeutische Arbeit und auch zum Zusammenhang oder zum Umgang mit Hochsensibilität. Und zwar hat er in dem Buch beschrieben, er, wie man eigentlich ja in der Tendenz so das Gefühl hat, wenn man eine Geige machen will, ja, dann legt man die Schablone vom Geigenkörper aufs Holz und tut das aussagen und dann macht man weiter. Und das ist ja auch ein bisschen die Art und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft ticken. Wir haben eigentlich unsere Vorstellungen, unsere Schablonen, wie man müsste sein, was man müsste leisten, was man müsste können verleiden und so weiter. Also wir haben oft so eine Normierung drinnen, haben irgendwelche Ideale, wo wir wollen alle möglichst so werden. Und der Martin Schleske sagt eben, man kann schon so eine Geige machen, aber das Instrument wird wahrscheinlich nichts Besonderes sein. Ein Instrument kommt erst dann wirklich zum Klingen, erst dann wird es zu einer klangvollen Geige, wenn die Form von der Geige am Holz gerecht wird. Das heisst, wenn man mit dem Holz arbeitet, wenn man die Geschichte und die Zeichnung vom Holz, die Struktur vom Holz eben ernst nimmt und einbezieht, wenn die Form am Holz gerecht wird, dann kommt der Geige wirklich zum Klingen. Und das ist für mich wirklich eine wunderschöne Metapher. Wenn wir es übertragen auf unser Leben, könnte man wie sagen, die Lebensform muss am Mensch gerecht werden. Also wir alle haben eigentlich eine Aufgabe und eine Chance, zumindest in einem gewissen Rahmen, unser Leben so zu gestalten und auch Verantwortung zu übernehmen und uns so einzurichten, dass es uns gerecht wird. Oder gerechter, könnte man sagen. Das heisst, wir haben dort eine grosse Aufgabe im Umgang mit uns selber und auch im Umgang mit anderen. Wenn es darum geht, jetzt bei Hochsensibilität, denke ich, ist es ganz besonders wichtig, dass wir uns gut kennenlernen, dass wir unsere Grenzen gut kennenlernen, dass wir auch das, ein lebenslanger Prozess, lernen, uns anzunehmen, so wie wir sind, und nachher als einen weiteren Schritt eben auch gut für uns sorgen. Weil ich würde mal behaupten, je besser die Abstimmung gelingt zwischen dem, wie ich bin, was ich brauche, was ich auch an Schutz nötig habe, und dem, wie das Leben dann gestaltet wird, desto mehr kommen die positiven Seiten der Hochsensibilität auch zum Tragen. Und je weniger das passt und je mehr wir eigentlich uns müssen verdrehen und nicht uns gerecht werden in der Lebensführung, desto mehr gibt es auch Leidensdruck. In Bezug auf Beziehungen, denke ich, ist etwas vom Allerwichtigsten, dass wir echt sind, dass wir uns zeigen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, gerade auch in unserer Verletzlichkeit oder in unserer Bedürftigkeit. Es braucht Vertrauen natürlich, aber ich denke, es ist eine riesige Chance, wenn wir echt sind in Beziehungen, wenn wir auch lernen, Bedürfnisse und Grenzen mitzuteilen. Und natürlich auch es wirklich eine Bereitschaft haben, auch zu verhandeln und uns auf Kompromisse einzulassen. Also es geht wie nicht darum, in der Hochsensibilität sich irgendwie einzurichten oder das so als ein Alibi zu nehmen oder als eine Erklärung für alles. Ich denke, es hilft vielen Betroffenen sehr, wenn sie verstehen, wie sie ticken oder aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Das ist auf jeden Fall gut, aber nachher gleich eine Verantwortung übernehmen. Gleich, in dem Sinn, ist es meine Aufgabe, zu mir zu schauen und auch mit anderen klarzukommen. Ich kann mich nicht einfach einrichten und ausruhen auf dieser Eigenschaft Hochsensibilität.
Also das heisst vielleicht konkret, wenn ich jetzt am Wochenende an verschiedene Feste eingeladen bin, dass ich mich da vielleicht konkret für eins entscheide und dass ich mir auch selber nicht zu viel überlegen, aber dass ich mich auch nicht daraus nehme, also, sondern eben so ein Festgaber vielleicht weniger ist mehr und mir auch bewusst Ruhezeiten danach wieder gönnen.
Genau, um genau solche Kompromisse geht es. Es ist eigentlich wie immer wieder ein Herausfinden und ein Weg gehen zwischen sich selber ernst nehmen und die eigenen Grenzen auch in dem Sinn schützen und respektieren und aber auch sich entscheiden, vielleicht Grenzen zu erweitern. Also, dass man wie immer wieder auch Bereitschaft hat. Also, ich sage dem Amix, wie sich für einen Stress entscheiden, dass ich genau weiss, wenn ich jetzt das und das auch noch mache, dann wird das wahrscheinlich zu viel sein und es wird mich stressen und ich werde vielleicht nachher lange nicht einschlafen, weil es mich noch bewegt. Aber es ist es mir wert, weil es vielleicht eine spezielle Hochzeit ist oder weiss auch nicht was. Also unbedingt trotzdem leben. Und halt, ich meine, das ist auch nicht mega tragisch, wenn das sonst nie passiert, wenn das Ausnahmen sind. Ich glaube, es ist einfach wichtig im Grundtenor, dass man dort wie Sorge haben. Das heisst, es geht echt darum, immer wieder Kompromisse zu suchen und das heisst vor allem auch Initiativen übernehmen. Also sich nicht leben lassen, sondern selber auch Initiativen zeigen. Das heisst, statt irgendwie Angst zu haben, wenn es darum geht, um ein Treffen mit Freunden oder so, hoffentlich wird es mir nicht zu viel, statt das zu denken, lieber gerade zum Beispiel den Freunden einen Vorschlag zu machen für eine Art und Weise von Treffen, wo einem eben entspricht und wo man in dem Sinn sich wohlfühlen kann und auch entspannen. Also in dem Sinn wie mitgestalten und nicht einfach so ein bisschen eben in einer Opferhaltung nachher das Gefühl haben, das Leben geschieht mir einfach, sondern ich denke, wir haben wirklich viel Einflussmöglichkeiten. Und das ist aber auch ein Lernfeld. Das ist etwas, wo man nicht einfach so kann. Das ist etwas, wo man darf lernen und trainieren. Manchmal braucht es da auch Begleitung oder braucht es eine Therapie, je nachdem, was man für eine Geschichte hat. Aber ich denke, wenn wir lernen, das eigene Wesen, die Eigenart zu berücksichtigen und zu würdigen, aber auch zu kommunizieren, also es bisschen auch, braucht manchmal wie Übersetzungsarbeit, weil andere empfinden es nicht gleich, die können das wirklich nicht nachvollziehen. Und dann braucht es wie die Übersetzung, dass man halt wie sagt, schau, das und das stresst mich wirklich, das ist für mich, ich halte es wirklich nicht aus, wenn so eine Fliege im Raum ist und ich muss die raus tun. Auch mein Mann nervt sich dann zum Beispiel, dass ich die nicht einfach stehen lassen oder fliegen kann. Aber das wie ernst zu nehmen und eben auch zu kommunizieren.
Also es hat sehr viel mit Selbsterkenntnis in erster Linie zu tun und auch Selbstverantwortung und sich selber gut zu tun und auch dafür verstehen.
Genau, ja.
Und das im Umfeld kommunizieren, weil eben ja vielleicht das Umfeld gar nicht schnallt, was da alles abgeht. Gibt es vielleicht auch noch einen Rat für, jetzt, wenn man eine Beziehung hat mit einer Person, die aber hochsensibel ist, dass man, wie man sich da am besten zu verhalten hat?
Mir denke, es wird einfach wichtig, dass man im Gespräch ist und im Dialog miteinander. Ich meine, unabhängig davon, ob jemand hochsensibel ist, sind Beziehungen so oder so herausfordernd, Ehe ist so oder so herausfordernd. Es ist immer wieder unglaublich, wie ein Partner alles einfach anders machen kann, obwohl ich ja eigentlich weiss, wie es richtig wäre. Also das finde ich immer noch extrem spannend, dass man sich auch nach manchem Ehejahr immer noch reiben kann und wie merkt, dass er tickt so anders. Ich glaube, da sind ja alle herausgefordert. Und bei Hochsensibilität ist, glaube ich, etwas vom Wichtigsten einfach, dass ein Partner wie auch lernt, das ernst zu nehmen. Weil das ist manchmal wirklich schwierig, das ernst zu nehmen. Und es kann dann wie auch kippen, so ein bisschen ins Lächerliche oder im Extremfall sogar in eine Verachtung inne, dass man das wie aus einer Schwäche dann so verurteilt. Und ich glaube, das ist mega wichtig, also dass man wie dem mit Annahme kann begegnen und dann auch wie die Vorteile lernt schätzen. Also dass man wie merkt, eben der ganze Sinn für Ästhetik oder auch die, oder eben die sozialen Fertigkeiten, die sehr ausgeprägt sind, die eigentlich ein riesen Bonus sind. Auch Treue in Beziehungen, die auch sehr typisch ist zum Beispiel. Aber ich glaube, es geht darum, es ernst zu nehmen und dann geht es wirklich auch darum, zu verhandeln. Also es geht nicht darum, dass der Partner, der nicht hochsensibel ist, sich in jedem Fall muss anpassen und alle Hindernisse aus dem Weg räumen und immer zurückstecken, überhaupt nicht. Aber dass man halt wie miteinander auch verhandelt, so wie auch Kompromisse generell ein Thema in Beziehungen sind.
Mhm. Ich finde es so schön, auch die schönen Seiten, wie ihr es jetzt aufgezählt habt, die eben ja eine Beziehung gerade kann bereichern kann, auch wenn man das Erdbeerglasse so genießt, dass es der andere auch ansteckt. Oder?
Ja, genau.
Zum Beispiel. Ja, hier nochmal ein paar Takte Musik. Wir haben das schöne Bild von der Geige bekommen, dass sie ihren Ton kann bringen, wenn eben der Bau sich am Holz anpasst. Da können wir darüber auch noch ein bisschen nachdenken und dann wollen wir in einem weiteren Teil auch noch ein bisschen darüber reden, was es denn heisst für Eltern, wie man Kinder hier am besten kann unterstützen kann. Ja, das wunderschöne Bild nehmen wir mit von der Geige oder dem Cello, dass wir unseren Ton dürfen bringen. Das gilt ja nicht nur für hochsensible Leute, für alle. Wenn wir lernen, mit dem Holz, wo wir geschnitzt sind, wo uns ja Gott auch gemacht hat, zu leben und uns da anzupassen an diesem Holz. Wir haben eine Frage bekommen per WhatsApp. Und ihr dürft euch gerne auch weiterhin einbringen, liebe Hörer und Hörerinnen. Die Telefonnummer ist 043 501 2222, oder aber per WhatsApp auf 079 649 99 44. Und da schreibt jemand: Ich sehe mich in Ihren Beschreibungen wieder. Ich habe mit 60 meine langjährige Stelle verloren, wo ich immer drinnen sein musste, und kann mich jetzt viel mehr draußen im Garten und in der Natur aufhalten. Habe Blumen und Sträucher und so weiter schon immer geliebt. Nun merke ich, dass es mir immer besser geht. Habe nun längere Zeiten, wo ich mich wohlfühle. Die Berufswahl wäre also sehr wichtig. Was denken Sie dazu, Andrea Signer?
Ja, finde ich schön, dass dieser Aspekt ins Spiel gebracht wird. Den habe ich nämlich jetzt gar nicht erwähnt. Ist aber natürlich im Zusammenhang mit der, eben, der Lebensform an der eigenen Hölzigkeit anpassen, denke ich, ist die ganze Berufsfrage wirklich ganz etwas Wichtiges. Das Paradebeispiel, das ich da gerne bringe, ist auch das Grossraumbüro. Da wird jetzt nichts davon geredet. Sie schreibt einfach, dass sie drin war und dass das manchmal nicht so einfach war. Grossraumbüro ist genau so ein Setting, das zum Beispiel Hochsensible meistens nicht mögen vertragen. Das ist, denke ich, für wenige Menschen ist das ein Rahmen, der sehr angenehm ist zum Arbeiten. Aber Hochsensible haben dort besonders Mühe, weil es halt einfach so viele verschiedene Reize sind, weil man so viel noch von den anderen wahrnimmt und von diesen ihren Stimmungen und von diesen ihren Aussagen oder vom Surren vom Computer oder von einer Halogenlampe, die irgendwie ein unangenehmes Geräusch macht. Also da ist genau so ein Beispiel, das kann in dem Sinne Schwierigkeiten machen. Und ich denke, Berufswahl, das ist ja etwas, was ich so ein bisschen beobachte, ist bei Hochsensiblen manchmal ein längerer Weg. Dass sie wie vielleicht verschiedene Stationen auch machen, bis sie wie merken, auch mit dem sich selber besser kennenlernen, bis sie wie merken, was passt zu mir und sich das auch eingestehen. Und dann kann es eben sein, dass es vielleicht 2 oder 3 Mal einen Berufswechsel gibt oder dass man jemanden nochmal eine Ausbildung macht, bis er dann wirklich in einem Rahmen kann sein kann, wo er wohl ist. Und bei denen, wo das vielleicht nicht möglich ist, es ist ja auch nicht immer gleich einfach, man kann sich das Leben nicht nur auslesen, bei denen, wo das vielleicht nicht so möglich ist und wo merken, dass sie im Beruf sehr gefordert sind oder eben auch immer ein bisschen an der Reizüberflutungsgrenze, dort, denke ich, wäre es dann eher vielleicht ein Überlegen, wäre es zum Beispiel möglich, nur 80% zu arbeiten, also am Pensum etwas zu ändern, oder dann natürlich umso wichtiger einfach die Regenerationszeiten, dass man nebst dem Arbeiten wirklich schaut, dass man eine reizarme Umgebung hat oder wie auch Arten und Möglichkeiten, um sich wieder erden und entschleunigen und so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Also von dem her, Berufswahl, denke ich, ist etwas sehr Zentrales, und das kommt vielleicht heute auch den Hochsensiblen ein bisschen entgegen, dass man heute ja wirklich so im Verlauf von einem Leben etwa die noch verschiedene Berufsentwürfe kann ausprobieren oder auch das Gleis wechseln, und da würde ich sehr dazu ermutigen.
Da sind wir eigentlich auch beim Thema, was Eltern können machen, um Kinder, die hochsensibel sind, ihre Kinder da auch bestens unterstützen. Wie sie, es gibt ja auch das schöne Bild vom Schiffli, wie alle Menschen Öltanker sind, die da über das Meer tuckern, dann sie eben ein Segelschiff haben, das näher am Wasser ist, wo der Wind und Wellen mehr ausgesetzt ist. Wie sie da können lernen, damit zu segeln, umzugehen?
Kinder sind ja auch wieder unabhängig davon, ob sie von einer Hochsensibilität betroffen sind oder nicht. Kinder sind extrem angewiesen. Sie sind extrem abhängig, vor allem kleine Kinder, Baby. Und von dem her haben also die Grossen, die Erwachsenen, die Eltern haben dort sowieso eine Riesenaufgabe. Gerade am Anfang eines Lebens, eines Menschenlebens, ist es extrem wichtig, dass die Eltern ja Kinder versorgen, dass sie ihre Bedürfnisse lesen, dass sie reagieren darauf. Und bei Hochsensiblen ist das halt wie noch wiederum eine Spur wichtiger, weil hochsensible Kinder vielleicht auch schneller irritiert reagieren, wo vielleicht ein nicht hochsensibles Kind auf ein Geräusch mit Neugier reagiert und hinschaut und es spannend findet, kann sein, dass ein hochsensibles Kind dann gerade in Tränen ausbricht, weil es gerade wie zu viel ist, oder dass man merkt bei Kindern, sie haben so wahnsinnig Mühe, am Abend wirklich runterzufahren, träumen dann viel, sind sehr unruhig oder so. Und ich glaube, eben, die Hochsensibilität als solche, die ist nicht problematisch, aber es ist ganz wichtig, wie das Umfeld damit geht. Und für die Entwicklung eines Menschen mit seiner Hochsensibilität spielen die Eltern und andere Bezugspersonen eine ganz wichtige Rolle. Und eine grosse Gefahr, die es da gibt, vielleicht bei Buben noch ein bisschen mehr als bei Mädchen, ist, dass Eltern sich herreissen, weil sie merken, dass ihre Kinder sehr sensibel sind, dass sie so ein bisschen vielleicht auch, dass eine Sorge auslöst. Ja, wie können die denn überhaupt zu Rang kommen? Spätestens im Kindergarten gibt es da sicher Probleme und so. Dass sie nachher vielleicht Tendenz haben, Kinder auch abzuhärten oder so ein bisschen fürs Leben vorzubereiten und in dem Sinn aber nachher, ja, beim Kind vor allem die fehlende Annahme ankommt. Also, dass das Kind wie merkt, irgendwie passe ich nicht, irgendwie stimmt etwas mit mir nicht, irgendwie bin ich nicht ganz so angenommen, wie ich bin oder wie ich fühle oder wie mein Körper reagiert, ist nicht in Ordnung. Und das ist das, was nachher schwierig ist, wenn Kinder das lernen. Weil wenn Kinder in dem Sinn nachher wie merken, dass wenn sie zum Beispiel jemand, die mit Bauchweh reagieren oder schnell zu heiss oder zu kalt haben oder so, wenn sie wie merken, das macht einen Aufwand für die Familie oder es ist mühsam. Oder ich habe mal eine Klientin gehabt, die mir erzählt hat, dass sie in der Kindheit, dass für sie etwas so Schlimmes war in den Ferien vor der Gelateria, vor dieser Riesenbox, sind wir schon wieder bei der Klasse, dass sie dort eine riesen Auswahl von irgendwie 30 Sorten hatte und ihre Geschwister, die haben auch schnell gewusst, was sie wollen und sie mit ihrer Hochsensibilität, die all das wahrgenommen hat und auf alles gelust hat und sich wie nicht können entscheiden konnte, dann war es oft so, dass die Familie gefunden hat, ist das mühsam mit dir, kannst du nicht endlich mal eine Entscheidung treffen? Und dort kann es eben dann eine Gefahr sein, dass man wie als Kind auch lernt, so, sich selber ein bisschen zu übergehen, dass man Körpersignal übergeht, dass man den Körper als Störfaktor anschaut, dass man gar nicht mehr den als Infoquelle nutzt. Oder auch, dass man eigene Wahrnehmungen übergeht, dass man überfordert ist eben mit Widersprüchen oder Unsicherheit und dann wie so eine kleine Selbstverleugnung reinkommt und sich wie mehr und mehr von aussen anschaut, also wie durch fremde Augen betrachten, dass man sich häufig dann anpassen tut, vielleicht die eigene Meinung nicht mehr vertritt und so ein bisschen in eine Selbstabwertung hineinkommt. Das ist heikel. Ich denke, wenn Eltern mich fragen, was für sie wichtig ist, dann sage ich vor allem, tünd Annahme vermitteln, bedingungslose Annahme, also das So-Sein vom Kind wirklich lernen würdigen, auch wenn es vielleicht mühsame Aspekte hat, haben wir ja alle. Und dann vor allem, ganz wichtig, ist auch lernen, mit Gefühl umzugehen und mit Stimmungen und mit Reizen. Also ganz viel Anleitung. Nicht in dem Sinn, das wegdrücken oder abwerten, sondern viel mehr anleiten, helfen, damit umzugehen mit einer Emotionalität oder mit einer Reizüberflutung. Und es beinhaltet natürlich auch im Alltag, dass auch wieder, also auch dort sind die Eltern gefordert, das Leben so ein bisschen einzurichten, also dass zum Beispiel, wenn ein Kind von der Schule heimkommt, dass man eben nachher nicht gerade etwas ab, also im Vorfeld schon plant, dass es nachher gerade weitergeht zum Grossi oder was auch immer, sondern dass Eltern wie merken, wenn sie von der Schule heimkommt, meine Tochter, dann muss sie einfach einen Moment, eine halbe Stunde auf dem Zimmer können, ein bisschen runterfahren und wieder ein bisschen bei sich ankommen und dann kann man in ein anderes Programm gehen. Also dort auch ein bisschen eine Entschleunigung reinbringen. Ganz praktisch im Alltag kann auch eine Hilfe sein.
Wo jetzt also im schlimmsten Fall gesagt, ist es eigentlich schade, wenn man die schönen Seiten von der Hochsensibilität nicht darf zur Geltung kommen und eben sich nicht akzeptiert fühlt. Und im schlimmsten Fall könnte daraus auch eine psychische Störung wachsen.
Ich würde nicht sagen, dass aus der Hochsensibilität selber eine psychische Störung erwächst, aber es kann natürlich sein, dass wenn ein Mensch weh lehrt, dass er nicht in Ordnung ist, dass er wie nicht reinpasst und mit Minderwertigkeit zu kämpfen hat und so, dass das nachher kann in dem Sinn über die Zeit auch in eine Depression münden oder in eine Angst, in eine soziale Angst oder so. Also es ist nicht so, dass Hochsensible jetzt häufiger psychische Erkrankungen haben, aber es kann natürlich eine unter vielen Faktoren sein, wo kann in so eine Erkrankung oder in so ein Leiden reinmünden.
Wir hören vom Rich Mullins «Hold me, Jesus» und dann sind unsere Leitungen offen, für eigene Erfahrungen einzubringen oder Fragen, Rat suchen hier bei der Andrea Signer 043 501 22 22 oder auch per WhatsApp 079 46 99 44.
Well, sometimes my life just don't make sense at all. When the mountains look so big, and my faith just seems so small. So hold me, Jesus, 'cause I'm shaking like a leaf. You have been King of my glory. Won't you be my Prince of Peace? And I wake up in the night and feel the dark. It's so hard inside my soul. I swear there must be blisters on my heart. So hold me, Jesus, 'cause I'm shaking. My glory, won't you be my Prince of Peace? Surrender don't come natural to me. I'd rather fight you for something I don't really want. Take what you give that I need. And I've beat my head against so many walls. Now I'm falling down, I'm falling on my. The Salvation Army band is playing this hymn, and your grace rings out so deep, it makes my resistance seem so thin. Been King of my glory, won't you be my Prince of Peace? You have been King of my glory, won't you be my Prince of Peace?
Ja, Jesus, help me, wenn ich zittere wie ein Äschli. Passt eigentlich auch bestens zu unserem Thema Hochsensibilität, aus einem anderen Holz geschnitzt zu sein. Wir haben auch noch ein WhatsApp bekommen, das ich gerne vorlese. Die Person schreibt: Ich wusste Jahre nicht, was los mit mir ist, bis mir meine Tochter etwas zu lesen darüber brachte und mir klar wurde, was Sache ist. Hat Hyperhidrose und Grübeln auch damit zu tun? Bin auch nicht gerne unter Leuten, da mir alles schnell zu viel wird. Danke.
Das ist sehr häufig der Fall, dass man durch irgendjemanden, der sich vielleicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, darauf aufmerksam wird. Und ich erlebe es immer wieder so, dass Menschen, die eben vor einem so ein diffuses Gefühl haben, von irgendwie komisch zu sein oder irgendwie nicht zu passen, dass die nachher eine Riesenentlastung erfahren, wenn sie plötzlich Wort finden und eine Beschreibung für das, was sie selber erleben. Und dass sie auch merken, sie sind nicht allein. Also sie sind zwar immerhin Teil von einer Minderheit, die doch immerhin fast 20% ausmacht, das hat oft eine grosse Entlastung. Übrigens ist es auch nicht selten so, dass, weil es eben vererbbar ist, dass man jetzt eine Tochter sich mit sich auseinandersetzt und nachher wie merkt, sie ist hochsensibel und realisiert, dass ihre Mutter das auch ist, dass eben dann eben der Hinweis auch kommt. Das Grübeln, das lange Nachhallen, das habe ich schon ein bisschen erwähnt. Das würde ich sagen, gehört auf jeden Fall auch zur Hochsensibilität, eben, dass einem Sachen sehr nahe gehen und dass man dann vielleicht lang darüber nachdenkt. Auch, dass das oft nicht so einfach ist unter Menschen. Das muss nicht nur mit der Hochsensibilität zu tun haben. Das kann auch sein, dass jemand einfach introvertiert ist und vielleicht selber lieber gerne allein und nicht unbedingt primär draussen bei den Leuten. Aber es ist natürlich so bei Hochsensiblen, weil die so viel wahrnehmen, also wenn die in eine Halle reinkommen oder in eine Bäckerei, wo es noch andere Kunden hat oder so, die spüren so viel, was abläuft, wie es den Leuten geht oder ob gerade eine Spannung ist zwischen der Verkäuferin und der, die etwas will. Und das ist das, was manchmal ein anstrengend ist, dass man wie fast ein bisschen so ein bisschen das Leben der anderen auch noch gerade ein bisschen mitlebt oder mit muss leben. Und dort kann es halt dann wichtig sein, wirklich auch zu entscheiden, wie gross ist das Mass von Gemeinschaft, das mir entspricht und wo ich auch eingehen kann, weil Beziehungen sind etwas mega Kostbares. Aber wo darf ich wirklich auch Zeiten haben, wo ich mit mir allein bin, wo ich schaue, dass ich vielleicht allein kann wandern kann oder wo ich mich einfach an ein Wasser setze, an einen Fluss und aufs Wasser schaue und merke, wie das hilft, zum Runterfahren und bei mir sein. Ich glaube, dort braucht es einfach wirklich so eine Mischrechnung. Und dann war in diesem WhatsApp noch ein Begriff, den ich noch nie gehört habe und darum kann ich zu dem mehr auch nicht äußern.
Dann haben wir noch ein weiteres WhatsApp bekommen. Kann es sein, dass Menschen mit übernatürlichen Visionen auf eine spezielle Art hochsensibel sind und es deshalb für Normalsterbliche schwierig ist, das nachzuvollziehen? Also quasi für das Übernatürliche auch empfänglicher sein?
Ja, das ist etwas, was ich würde teilweise bejahen. Also ich bin natürlich Psychologin und Psychotherapeutin, darum habe ich auch zum Beispiel mit Psychosen zu tun, wenn jemand nachher Wahrnehmungen hat, Stimmen gehört oder Sachen sieht, die nicht da sind. Das wäre nochmal eine andere Kategorie, um das geht es nicht. Aber was man sehr oft beobachtet, ist, dass hochsensible Menschen wirklich eben durch das, dass sie so offen sind, auch einen einfacheren Zugang zu Gott haben oder zum Übernatürlichen, dass sie vielleicht eher dort etwas erleben und spüren oder dass sie eben tiefer berührt werden von einem Bibelwort zum Beispiel oder in einem Gebet einen Eindruck haben, ein Bild, das ihnen hilft oder so. Das würde ich sehr wohl bejahen. Man muss es einfach wie gut abgrenzen, eben zu psychischen Störungen oder zu so psychotischem Erleben. Aber dass die Spiritualität eine riesige Quelle ist für Hochsensible oder kann sein und dass sie dort oft auch fast ein bisschen einen leichteren Zugang haben als der noch andere, das würde ich bejahen.
Also, wunderschön. Vielleicht können wir jetzt gegen Schluss von der Sendung nochmal einfach alle Chancen und Schönheiten von der Hochsensibilität aufzählen. Für alle, die jetzt zuhören und sich da auch, ja, wieder erkennen. Und ihr habt auch weiterhin noch Zeit, falls noch eine Frage oder Erfahrung ist. Wir freuen uns. 043 501 22 22 oder per WhatsApp eben 079 649 99 44.
Wenn man so über das Thema Hochsensibilität redet, dann ist man schnell so ein bisschen auf der Seite, was ist alles anstrengend für die Betroffenen selber, aber auch für das Umfeld. Und das, finde ich, ist sehr unausgewogen. Es ist eine Tatsache, dass Hochsensibilität eine Aufgabe ist, dass es eine Herausforderung ist, aber es hat wirklich auch mega viel Schönes und grosse Chancen. Ich glaube, es ist schon ein bisschen zum Ausdruck gekommen. Hochsensible nehmen ja sehr intensiv wahr und das bedeutet nichts anderes, als dass sie auch Positives, Schönes, sehr intensiv wahrnehmen. Das ist ja dann sehr wertvoll. Hochsensible können mit allen Sinnen geniessen. Das ist etwas, wo sie wirklich die Genussfähigkeit, die eine Spezialität ist von ihnen. Glückliche Momente werden auch lange erinnert. Es ist eben nicht nur das, was mühsam ist, was dann nachhält, sondern auch das, was schön ist. Sie haben sehr oft auch ein Auge oder eine Gabe für Details und unscheinbares Wort zu nehmen, Sinn für Ästhetik, oft auch für Kunst, Musik, Gedicht, Natur. Das hat ja eine von den Hörerinnen auch geschrieben in ihrem WhatsApp. Wir beobachten oft auch, dass Hochsensible ein gutes Händchen haben, eine Stärke im Umgang mit Kindern, mit Tieren und Pflanzen. Und dann, was ich wahnsinnig spannend finde und auch eine riesen Ressource, sie haben sehr oft ein diagnostisches Gespür in sozialen Situationen. Das heisst, Hochsensible können ganz gute Vermittler sein. Sie können in Gruppen oder in Arbeitsteams ausgleichend wirken. Sie sind sehr verlässlich, hilfsbereit und nicht selten auch so ermutigend, dass es können gute Seelsorger sein im weitesten Sinn. Ein weiterer Aspekt, den ich als Chance anschaue, ist die Intuition. Hochsensible haben eine hohe Intuition. Immer vorausgesetzt, sie lernen sich selber eben kennen und ihrem Bauchgefühl auch trauen. Das ist genau die Voraussetzung. Wenn man das wegdrückt und für nötig erklärt, dann funktioniert es nicht. Aber wenn man sich eben annimmt und wenn man lernt, mit dieser Gabe auch umzugehen, dann haben sie oft eine gute Intuition, ein gutes, reicheres Gefühl für Gefahren oder Fehlentwicklungen und auch ein ganz starkes Gefühl für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Weitere Aspekte sind noch die Kreativität und die Innovation, die sie haben. Also so ein bisschen Querdenker sein, mal Sachen ein bisschen anders anschauen. Vorliebe für tiefe Gespräche und Abneigung gegen Smalltalk. Und in Beziehungen und Freundschaften wirklich viel Hingabe und Treue. Wir können auch noch sagen, wenn es so brenzlige Situationen sind, Krisensituationen, schwierige Situationen, dann ist es manchmal recht erstaunlich, wie Hochsensible in so einem Moment auch einen kühlen Kopf behalten und also etwas Analytisches, Klares haben, gute Entscheidungen treffen. Das steht manchmal so ein bisschen in einem schmerzhaften Gegensatz dazu, dass im Alltag ja oft auch Überforderung auftaucht durch die vielen Reize, durch die vielen Anforderungen. Aber wenn man darauf angewiesen ist, ist es sehr oft so, dass man das Hochsensible eben kühlen Kopf bewahren. Wir können darum so ein bisschen als Fazit vielleicht sagen, Hochsensible sind stark verletzlich, auf der einen Seite, aber sie sind eben auch verletzlich stark. Also es hat wie beide Seiten.
Also wunderschön, was man alles gehört, was das da für Eigenschaften oder Gaben mit sich bringt, Hypersensibilität und Hochsensibilität. Und wir wollen auch noch darauf hinweisen, falls jetzt jemand den Umgang mit sich selber besser lernen möchte, mit diesen Gaben umgehen. Es gibt auch ein Seminar, das Andrea Signer durchführt, in einem wunderschönen Ort in Tessin, in Rasa, wo autofrei ist, eben besonders geeignet für Menschen mit Hochsensibilität, vom 5. bis 8. Oktober. Und mehr Informationen findet ihr dann auch im Sendehinweis. Oder gibt es schon noch etwas dazu zu ergänzen, Andrea Signer?
Kommen und herausfinden, wie es ist.
Gut, ja. Also Hyperhidrose, schreibt die Person, ist auch noch übermäßiges Schwitzen. Das Wasser, das unkontrolliert am Körper runterläuft. Gehört das auch zu Hochsensibilität?
Kenne ich nicht unbedingt. Aber es passt auch das zum Sommerthema.
Ja.
Wo wir Schwitzen kennen, genau.
Also ganz herzlichen Dank nochmal für den Besuch und für das spannende Thema, das ja wirklich viele angeht. 15 bis 20% in der Bevölkerung und dass man vor allem die Schönheit da darf mitnehmen. Und ich wünsche euch viel Freude im Umgang mit diesen Gaben, alle die jetzt da zugelassen haben und euch Gottes Segen.
Das war die Sendung Lebenshilfe. Wenn Sie diese Sendung verpasst haben, können Sie die auch nachhören auf radiomaria.ch oder auf CD bestellen unter der Nummer 043 501 22 33.